Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem ersten Hauptthema. Ines, it's your turn.
Soll ich mal quasi das erste Hauptthema einleiten?
Unbedingt.
Ich sag Thoraxschmerzen, ihr sagt
ACS.
AKS.
Weiter.
Pneumothorax.
Lungenembolie.
Jetzt habe ich nur die Hälfte
Ohrhase.
verstanden. Da haben wir
Oh,
es.
das ging doch jetzt viel zu schnell. Paula, wir müssen noch mehr Sachen sagen.
Ich weiß nicht, haben wir alle fünf zusammen? Ich habe nicht mitgezählt.
Aorten, akutes
Im Syndrom.
Aortensyndrom. Aber natürlich
Das
auch
hatten
die
wir noch nicht.
unspezifische BWS-Beschwerden.
Nein, nur die Big Five.
Na
Sonst
gut.
dauert das hier länger, glaube ich. Nein, also Big Five von den der Thoraxschmerzen, die wir ja immer ständig irgendwo abklären. Ja, Hot Topic, Myokardinfarkt, Lungenembolie, Spontanpneumothorax, Aortendissektion. Aber wie gesagt, einer ist immer so ein bisschen über, der ist auch halt einfach unheimlich selten. Und da habe ich mal einen kleinen Fall mitgebracht. Es ist Dienstagabend, 22.17 Uhr in der zentralen Notaufnahme eines mittelgroßen Klinikums. Und da wird eingeliefert Bernd. Bernd ist 54 Jahre alt, wird vom Rettungsdienst gebracht und der ist total unruhig und klagt über retrosternale Schmerzen. Und der Notfallsanitäter, der ihn so bringt, ergänzte noch so in der Übergabe, ja, der hat sich mehrfach übergeben, der hat vorher so eine verdächtige Fischkonserve gegessen, ne? Ja, und es war nicht dieses Surströmming, dieser Gammelfisch aus Schweden, sondern halt,
Der so stinkt.
ja, der war es nicht gewesen. Und dann also guckst du den Patienten an und auf den ersten Blick wirkt Ben blass, leicht tachypnoisch. Seine Vitalwerte, naja, Herzfrequenz ein bisschen erhöht auf 112. Blutdruck ist noch normal, 145 zu 90. Sättigung bei Raumluft 95%. Temperatur, ja, nicht febril. Bei meinem Kleiden sozusagen fällt dem Pflegepersonal auf, so ein bisschen irgendwie, wenn du auf den drauf drückst, knistert so komisch im Bereich des Halsansatzes. Ein Hautemphysem. IgG zeigt keine ST-Streckenveränderung, doch die retrosternalen Schmerzen persistieren halt auch einfach weiter. Troponinbestimmung wird veranlasst und parallel folgt so eine Notfallsonografie, zeigt sich kein Perikarderguss, kein Hinweis auf irgendwelche Flüssigkeit irgendwo im Abdomen. So, der diensthabende Arzt denkt zunächst erstmal an ein akutes Koronarsyndrom. Was ist häufig, ne? Und selten ist es selten, doch dieses Erbrechen mit diesen Hautemphysemen, das macht ihn dann schon ein bisschen stutzig. Dann wird ein CT-Thorax mit Kontrastmittel gebracht und das bringt dann auch Klarheit. Also eine längs verlaufende Perforation der distalen Speiseröhre und mediastinale Luft und eine beginnende Mediastinitis. Der Patient erhält also ein Breitbandantibiotikum und dann werden auch schon die Gastroenterologie und die Thoraxchirurgie involviert. Der Patient kommt auf die Intensivstation. Zunächst entscheidet man sich aufgrund der Lage der Perforation für einen Ösophagusstent. Und trotzdem, dass es komplikationslos angelegt werden kann, endoskopisch, verschlechtert sich dieser Patient zunehmend respiratorisch und auch insgesamt läuft er in einen septischen Schock über. Muss schließlich intubiert werden und das bleibt da auch relativ lange intubiert. Also mehrere Wochen wird er quasi künstlich beatmet. Er hat einen wachsenden Pleuraerguss, der sich im Verlauf zum Empyem entwickelt, was mehrfache Drainage und ähnliche Intervention notwendig macht und einen wochenlangen stationären Aufenthalt folgend ja, nach sich zieht. Doch er überlebt, also muss ja auch ein Happy End haben, aber wirklich sehr, sehr geschwächt. Und kein schöner und einfacher Verlauf mit diesem Patienten. So, jetzt denkt man, ist doch einfach total einfach zu erkennen. Ne? Also so ein, nur brauchst du nur diese Trias, ne? Die nennt sich eigentlich Meckler-Trias, nach so einem Chirurgen benannt. Also erst kotzt er, dann hast du Thoraxschmerzen und dann entwickelt sich ein subkutanes Emphysem. Zack, Diagnose steht, fertig. Aber
Wenn
nee,
es so einfach
wenn es
wäre.
mal so einfach wäre, Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? Also dementsprechend, die Natur hält sich nicht an Lehrbuchwissen. Und diese klassische Trias ist halt nicht mal in 50% der Fälle überhaupt vorhanden, ne? Und
Ups.
also dementsprechend Leitlinienfehlanzeige. Es gibt bisher nur so lediglich 900 beschriebene Fälle von dieser ganzen Geschichte. Also dementsprechend hängt man ein bisschen in der Luft. So, jetzt können wir aber mal ein bisschen was Historisches sagen. Der Herr Boerhaave, der hat das Ganze schon 1724 beschrieben. Das ist so ein Allrounder gewesen. Das war so ein Niederländer und der war gleichzeitig Arzt, Botaniker und Chemiker, ne? Weil man muss sich ja auch nicht so festlegen auf irgend so ein Fach. Heutzutage, der
Geiler
eine
Typ.
wird Anästhesist, der andere Unfallchirurg und der war einfach. Der hat sich einfach mal nicht mal auch festgelegt mit überhaupt mit irgendwas machen. Mathematikunterricht hat er auch noch irgendwie gegeben. So, und einer Legende zufolge war der auch selber so Teilnehmer exzessiver Essgelage. Also von daher, und bei einer dieser Gelegenheiten verstarb leider sein Freund und Kumpel, der Admiral von Wassenaar Wehre. Und den hat er auch, was man so unter Freunden so macht, auch dann gleich obduziert.
Vor Ort.
Ich glaube später, keine Ahnung. Und dann hat er halt diese Todesursache, diese Perforation quasi selber beschrieben und hat das dann seinen Namen gegeben. So, und bei der Niederländer, weil spricht man es Boerhaave aus und nicht Boerhaave, so wie wir das immer falsch machen irgendwie. So, und was unterscheidet das jetzt so von so einem Mallory-Weiss-Syndrom? Mallory-Weiss-Syndrom ist eine Perforation, da ist lediglich die Mucosa und die Submucosa sozusagen vom Ösophagus betroffen. Kann zwar auch so potenziell lebensbedrohliche Blutungen erzeugen, aber deutlich gefährlicher und mit einer höheren Mortalität ist das Boerhaave-Syndrom. Da geht die Ruptur durch alle Wandschichten vom Ösophagus und üblicherweise taucht das im posterioren Drittel, also posterolateral links auf. Deswegen findet man diese ganzen Symptome und Ergüsse und Emphyseme meistens eher so linksseitig. Seltener im mittleren Drittel auf Höhe der Vena Acygos, denn so ein bisschen rechtslateral lokalisiert, aber üblicherweise links posterolateral distales Drittel. So, und wenn jetzt dieser Ösophagus rupturiert, können so Nahrungsbestandteile in den Thorax und in die freie Bauchhöhle gelangen, ne, und dort entzündliche Prozesse auslösen. Und unbehandelt liegt die Mortalität bei ungefähr 90%, eigentlich gehen die tot. Also von daher, wenn du nicht rasch genug diese Diagnose stellst. Gibt es ein paar Risikofaktoren, irgendwie trifft es meistens Männer.
Ja.
Weiß ich auch nicht. Und nach Alkoholexzessen oder bei Alkoholabusus, ne, und wenn die schon jetzt Risiko vor so vorbestehende Erkrankungen oder Verletzungen des Ösophagus eh schon haben oder gerade erst endoskopisch im oberen Gastrointestinaltrakt irgendwie behandelt und untersucht worden sind, dann ist das Risiko deutlich größer. Auslöser ist nicht unbedingt das Erbrechen, sondern es kann alles sein, was irgendwie zum plötzlichen Druckanstieg im Ösophagus führt. Dementsprechend Würgen und Erbrechen einerseits, aber auch starkes Husten, heftiges Lachen. Das ist voll blöd, wenn du so einen Lachanfall hast und dann reißt dir der Ösophagus, wäre auch blöd. Geburt, exzessive körperliche Anstrengung, zum Beispiel auch schweres Heben, also quasi im Fitnesssport und ja, im Hanteltraining, Krampfanfälle können es auch ausleben und unter der Geburt kann das auch, jetzt sind wir schon wieder bei der Geburt.
Heute ist das Tierkernthema die Geburt.
Zieht sich so durch irgendwie, ne? Aber auch tatsächlich seltener, aber auch möglich bei Kindern und Säuglingen. Also da darf man auch das nicht übersehen. Symptome variieren halt, haben wir ja eben schon so ein bisschen gehört. Also üblicherweise werden es retrosternale Schmerzen bis zu hin zur Vernichtungsschmerzen. Und die sind natürlich so ein bisschen abhängig davon, wo ist das Ding gerissen, ne? Also kann natürlich auch mehr in den Oberbauch ausstrahlen, kann Dysphagie, also irgendwelche Schluckstörungen machen, kann zu Blutung, also Hämatemesis führen, Luftnot, wenn einem das da irgendwie in den Thorax saust, Fieber sehr, sehr häufig, also in 40-50% der Fälle und dann halt im Verlauf Schockzeichen, Tachykardie, Hypotonie. Hautemphysem leider auch nicht ganz häufig, üblicherweise so am Hals, Jugulum-Bereich. Und denn, wenn sich so ein Mediastinalemphysem gebildet hat, dann kann es dazu kommen, dass es mein sogenanntes Hemmings-Crunch-Zeichen auskultieren. Hemmings-Crunch. Das ist so ein herzschlagsynchrones Knistern, wenn du dieses Mediastinalemphysem auskultierst sozusagen und das Herz immer gegen das Emphysem gegenknistert halt irgendwie. Wenn einer unserer Zuhörer jemals einen Patienten hat und hört einen Hemmings Crunch, kann er sich bitte mal melden.
Und es vorher aufnehmen.
Jetzt, wie sollte das denn machen? Denn? Aber naja, gut. Aber es wäre mal cool zu wissen, ob das mal schon mal jemand gesehen hat oder ob das auch einer von diesen Mysterien der Medizin ist, irgendwie, die mal irgendwann einer gesehen hat. Herr Hemmings vielleicht oder sowas, keine Ahnung. So, Diagnostik. Was macht man mit diesem Patienten? Das Erste, was man Bedside-Fokus wäre ein EFA, ist eine Sonographie. Das heißt, da könnte man jetzt schon Hinweise auf einen Pleuraerguss oder auch auf einen Pneumothorax finden. Wenn er natürlich jetzt so ein fettes Weichteilemphysem hat, dann kannst du auch so ein Herz auch nicht mehr so ganz sehen, muss man einfach so sagen. Das ist, kann das schon deutlich erschweren. Wenn du ein konventionelles Thoraxröntgen hast, ist das in 90% der Fälle auffällig, dass da irgendwelche Pathologien erkennbar sind. Zum Beispiel eine Mediastinalverbreiterung, den Pneumothorax, das subkutane Emphysem oder die wirklich diese mediastinale quasi Emphysem, dass man das schon abgrenzen kann. Was natürlich Goldstandard wäre, ist das CT-Thorax mit Kontrastmittel. Ne? Und dementsprechend, da kann man die Perforation und die mediastinale Luft am ehesten feststellen. Wenn es jetzt so kleinere Gefäße sind, könnte man natürlich so einen Röntgenbrechschluck machen irgendwie. Ist so ein bisschen in, ja, seit CT so ein bisschen in den, ja, Hintergrund getreten. Da dann bitte aber auch, wenn man irgendwie Kontrastmittel gibt, wasserlöslich. Ne? Also damit das nicht irgendwo verbleibt. Endoskopie, muss man sagen, kann man natürlich bestehende Rupturen natürlich auch mit Vergrößern in Bedacht einsetzen, aber wenn man konservativ behandelt, dann ist eine endoskopische Kontrolle auf jeden Fall zu bemerken. Es gibt lauter lustige Eigennamen in dieser ganzen Geschichte. Wahrscheinlich war es auch schon so ein seit 1700 Knacks benanntes Syndrom ist. Es gibt auch das Necklerio-V-Zeichen oder Necklerio-V-Sign. Da gibt es noch einen amerikanischen Thoraxchirurgen, der hat rausgefunden, wenn er sich so ein Röntgen-Thorax anschaut, dass es unten so eine V-förmige Luftansammlung im Thorax quasi ergeben kann, wo ein Schenkel sozusagen diese linke laterale Begrenzung des Mediastinums ist und auf der anderen Seite so zwischen Pleura pararietalis und linken Zwerchfell so eine Furche wieder hochgeht. Auch die Leute, die ein Necklerio-V-Sign irgendwie sehen, könnten sich ja mal melden, das wäre mal ganz nett irgendwie. Oder vielleicht hören uns auch Radiologen und die schon mal so eher sowas gesehen hat. Ich werde jetzt vermehrt darauf achten irgendwie, aber meine Bohave-Patienten, die sind noch N gleich Null. Deswegen, also dementsprechend, das Fallbeispiel ist auch vom Kollegen gemobst. Komplikationen sind...
Ich hatte schon einen.
Du hattest schon einen?
Ja, eine. Aber ich habe es auch lange gebraucht, bis ich es rausgefunden habe.
Ich meine jetzt aber nicht so, ich perforiere irgendwas, sondern durch diesen Druckanstieg und nicht irgendwie, ich schiebe da irgendwas rein und mache es dadurch kaputt.
Ne? Rezidivierendes Erbrechen und bei Essstörung.
Und nicht nur Mallory.
Ja, und dann stand ich aber doof da. Also ich habe, also dass sie schlecht war, habe ich gesehen, die Patientin. Mhm. Aber Behabe war so das Letzte, was ich gedacht habe. Und sie hatte auch kein Hautemphysem, aber im CT war es dann eindeutig. Mhm. Aber es war wohl schon, die Mediastinitis war schon gut gezüchtet, so muss ich das mal formulieren.
Ja.
Es war sehr langer intensiver Aufenthalt tatsächlich.
Und Paula dann?
Das ist eine ganz weirde Geschichte. Das ist eine ganz junge Patientin mit schwerster Sklerodermie und allen Komplikationen, die jetzt, glaube ich, 3 Monate bei uns in England auf Intensiv lag. Und es war eigentlich ein Zufallsbefund im CT, dass die halt Luft in ihrem Mediastinum hatte und auch eben Hautemphysem und einen kleinen Pneumothorax. Und am Ende hat es aber alles zusammengepasst, weil die hatte auch ein komplettes, ja, gastrointestinales Versagen eigentlich und hat halt die ganze Zeit gekotzt. Und es hat schon gepasst, so retrospektiv. Wir haben sie dann antibiotisch abgedeckt und so. Eine Mediastinitis hat die nie gekriegt, aber ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass sie jetzt noch lebt. Aber aus anderen Gründen.
Ich meine, Sklerodermie ist auch schon ein scheiß Krankheitsbild.
Schrecklich, schrecklicher Fall.
Oder,
ganz, ganz schlimme Geschichte.
Na gut, Komplikationen haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Jetzt Mediastinitis, Pleura-MPM, septischer Schocktod. Ne, also das ist wirklich eine schwierige Sache und muss halt möglichst schnell erkannt werden. Basismaßnahmen, erstmal Sicherung der Vitalfunktion unterstützen, falls katecholaminpflichtig. Denn diese ganze Scheiße tut natürlich massiv weh. Also dementsprechend brauchen die Leute eine vernünftige Analgesie. Wäre nett, wenn sie noch kotzen, irgendwie so ein Antiemetikum oder dass sie zumindest aufhören mit Kotzen, dementsprechend da was zu geben. Und dadurch, dass man sie bald intervenieren wird, nüchtern lassen, solange sie da noch sind. Was netter Move wäre, nochmal so ein Protonenpumpeninhibitor, ne? Also was weiß ich, Pantozol IV geben, damit sozusagen der Magensaft und Ähnliches sich reduziert. Und dann geht es auch schon weiter, dass man versucht, eine interdisziplinäre Therapieentscheidung herauszufinden. Das heißt, gemeinsam mit Viszeral-Thorax-Chirurgie und Gastroenterologie, um zu gucken, braucht der Patient eine operative Maßnahme, je nach Ausmaß, eine Übernähung der Ruptur, Resektion, ein- oder zweizeitige Rekonstruktion oder eine endoskopische Versorgung, zum Beispiel Einlage von Esophagus-Stent oder so eine endoskopische Vakuumtherapie, so ein Endovac zum Beispiel. Was, wenn man das Bettchen auf der Intensivstation, kann man für den auf jeden Fall schon buchen bei der ganzen Geschichte und der braucht auch eine Breitbandantibiose zur Abdeckung, üblicherweise was wie Piptaz oder zum Beispiel Meropenem, Vancomycin in der Kombination. Und dann muss man gucken, dass man natürlich auch die Komplikation mitbehandelt. Wahrscheinlich wird da noch möglicherweise Drainage bei Ergüssen oder MPM, eine Thoraxdrainage oder Ähnliches benötigen. wo man ein bisschen aufpassen muss. Die können sich halt schnell verschlechtern und dementsprechend kann es auch nötig sein, dass die Patienten relativ flott intubiert werden müssten. Wo man Schweine aufpassen muss, wäre NIF-Beatmung. NIF-Beatmung ist eigentlich so gut wie kontraindiziert bei diesen Patienten, weil das die Ruptur natürlich noch deutlich verschlechtern kann und natürlich auch noch weitere Substanzen quasi in Thorax und Bauchhöhle drücken kann durch den Überdruck. Und dementsprechend Magensonde auch immer nur in Absprache, möglichst natürlich unter endoskopischer Sicht oder vielleicht gerade eher intraoperativ, passieren, damit die nicht irgendwo über irgendeine Via Falsa irgendwo anders landet, wo sie nicht hingehört. Das sollte auch der Erfahrenste aus dem Team machen, dementsprechend. Punchlines, bei der ganzen Geschichte sind wir eigentlich schon fast durch. Irgendwie hohe Mortalität, dementsprechend Bohave-Syndrom, darf keinesfalls übersehen werden, wenn man diesen Patienten noch irgendwie behalten möchte. Diese klassische Meckler-Trias, also Thoraxschmerz nach Erbrechen, Hautemphysem ist nur in unter 50% der Fälle. Leider ist nicht so alles so offensichtlich, wie man sich das manchmal gerne wünscht. Und das Ganze ist ein interdisziplinäres Ding. Also tatsächlich individuelle Therapieentscheidung mit den anderen Entitäten gemeinsam. Was mir fehlt, ist ein Codewort. Hat irgendwer was Schönes?
Das Codewort ist Erbrechen.
Codewort ist Erbrechen? Erbrechen? Nö, reicht ja. Nehmen wir Erbrechen. Muss ja auch nicht immer so kompliziert sein. Ne?
Ines, vielen, vielen Dank für diesen, also ich finde für dieses seltene Krankheitsbild, was man tatsächlich immer wieder übersieht, aber es ist sowas, es ist halt wirklich, ich habe auch gedacht, als ich die Patientin gesehen habe, so schlecht wie die war und ein bisschen Thoraxschmerzen und Luft nötig und so, habe ich gedacht, also man muss erstmal sagen, die Einweisungsdiagnose war Schulterluxation. Also frag mich nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber ich habe gedacht, die hat eine fulminante Lungenarterienembolie. Also das war so das, was ich so auf dem Schirm hatte. Und deshalb eigentlich auch sofort quasi das CT gemacht habe. Und hatte die Dialyse schon quasi in der Hand. Aha. Also, aber das war es dann nicht. Also man muss auch an sowas denken und es kommt halt immer wieder vor und der Teufel ist ein Eichhörnchen, wie du schon gesagt hast, tatsächlich.